Das ist ja zunächst mal eine Feststellung, die ist nicht ganz so schön, weil wir eigentlich gerne grenzenlos wären. Aber wir Menschen leben in einer gewissen Begrenzung und oft stoßen wir auch an unsere Grenzen. Manchmal hat das mit unserer eigenen Persönlichkeit zu tun, manchmal auch mit den verschiedenen Umständen des Lebens. Andererseits, wenn wir zu Jesus gehören und wenn wir damit Teil seines Reiches sind, dann leben wir in den Grenzen des Reiches Gottes und die sind wesentlich weiter gesteckt als unsere persönlichen eigenen Grenzen. Eigentlich ist das Reich Gottes nämlich grenzenlos. Und es ist gut, wenn wir uns daran gewöhnen, dass unsere Grenzen dann die des Reiches Gottes sind und nicht mehr unsere menschlichen und persönlichen. Diese Erfahrung nun aber wieder bringt uns dann oft an unsere Grenzen und dann kann es kritisch werden. Wenn wir in die Bibel schauen, werden wir immer wieder feststellen, dass Gott Menschen gern und oft an ihre Grenzen geführt hat. Nicht, um ihnen begreiflich zu machen, wie beschränkt sie sind, sondern um ihnen deutlich zu machen, wie groß er, Gott, ist. Das verstehen wir aber oft erst dann, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Da ruft Gott zum Beispiel einen Mann in der Wüste, den Mose, und sagt zu ihm: Mose, ich hätte da mal eben eine kleine Aufgabe für dich. Das Volk Israel aus Ägypten befreien und in das gelobte Land führen, das wirst du schon schaffen. Dass der Mose fast in Ohnmacht fällt, ist ja klar. Der kannte nämlich seine Grenzen. Das muss ein Irrtum sein. Die Idee an sich ist ja gut, aber ich bin der falsche Mann dafür. Wenn Gott in unser Leben hineinredet und wenn er uns auffordert, sein Reich zu bauen, dann sollten wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir an unsere Grenzen kommen. Und dass Gott uns gern dahin führt, weil sein Reich und seine Herrlichkeit eben durch diese Grenzüberschreitung seiner Nachfolger bekannt werden sollen. Da ruft Jesus zum Beispiel dem Petrus in dem Boot auf seine Frage hinzu: Ja, komm her über das Wasser zu mir. Das ist ja doch allerhand. Und dann macht der Petrus das, was von uns noch keiner gemacht hat. Davon träumt man vielleicht höchstens. Der Petrus geht über Wasser. Und er überschreitet damit seine natürlichen Grenzen. Das ist Reich Gottes. Und das unterscheidet sich ganz massiv von allen Reichen dieser Welt. Und das will Gott. Er will, dass sein Reich sich ganz deutlich unterscheidet von dieser Welt. Und deswegen kommen wir recht oft in Situationen hinein, in denen Gott sein Reich mit uns baut und dann geht es an Grenzen, an Grenzüberschreitungen. Dann sind wir gefordert. Dazu gibt es viele Geschichten in der Bibel, die uns das verdeutlichten. Am markantesten ist vielleicht die Geschichte, die viele von uns sicher schon seit ihrer Kinderstundenzeit kennen, nämlich die Geschichte von David und Goliath aus 1. Samuel 17, von der wir eingangs einige Verse gehört haben. Hier prallen nämlich diese beiden Welten aufeinander. David geht mit den Worten auf Goliath zu: Du kommst zu mir mit dem, was deine Welt ausmacht, was dir zur Verfügung steht, was für dich das Beste ist, was in dein Reich passt. Ich aber komme zu dir in einer ganz anderen Dimension, die du nicht kennst und die du nicht einordnen kannst. Ich komme zu dir im Namen des Herrn, des Gottes Israels, den du verhöhnt hast. Und er sagt weiter: Heute wird dich der Herr in meine Hand geben und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Wir sehen, hier geht es um das Reich Gottes. Hier geht es nicht um Menschen oder um irgendwelche Heldentaten, hier geht es um das Reich Gottes. Und wir lesen dann weiter, als der Philister näher an David herankommt, da läuft David ihm entgegen, greift in seine Tasche, nimmt einen Stein heraus und schleudert ihn und trifft den Philister an seine Stirn. Und der Stirn dringt ein und er fällt zur Erde und ist besiegt. Das Happy End schon mal vorweggenommen. Eine faszinierende Geschichte, denn hier will Gott uns seine Dimensionen vor Augen führen, die uns zeigen, wie groß, wie mächtig er ist, obwohl sein Volk in einer scheinbar ausweglosen Situation gesteckt hat. Ich möchte einige Aspekte dieser Geschichte, nicht alle, das würde zu weit führen, einmal herausheben. Der Goliath, so wird uns berichtet, war mehr als 3 Meter hoch, 6 Ellen und eine Hand breit. Das ist ja schon eine ganz gewaltige Höhe. Eine imposante Erscheinung, würde ich mal meinen. Das ist schon etwas, vor dem man sich fürchten kann. Wer da im Volk Freiwillige sucht, um dagegen anzutreten, der hat wahrscheinlich keine leichte Aufgabe. Und wir lesen dann weiter im Vers 4, dass der Goliath aus Gat kam. Und dieses kleine, scheinbar unbedeutende Örtchen hat eine Bedeutung in der Geschichte des Volkes Gottes. In Josua Kapitel 11 können wir lesen, dass Israel das ganze Land der Philister einnahm und dass man das Land aufteilte. Und dann liest man ganz beiläufig in einem Nebensatz in Vers 22, dass drei Orte übrig blieben, nämlich Gaza, Gat und Aschdod. Die drei Orte hat man vergessen oder nicht beachtet, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sind diese drei kleinen Örtchen der Philister nicht eingenommen worden. Dort hat man die Feinde nicht ausgerottet. Das ganze Land wurde eingenommen, aber diese drei Örtchen nicht. Und aus Gaza, aus Gat und Aschdod, klein und wenig beachtenswert, sind Riesenprobleme für Israel entstanden. Damals hat man sich vielleicht gesagt, ach, diese kleinen Örtchen da, da machen wir uns jetzt keine Mühe mehr, das ist egal. Aber im Laufe der Zeit, im Laufe der Geschichte haben sich diese kleinen Örtchen entwickelt. Als Nehemia die Mauern Jerusalems wieder aufbaut, kommt der Feind, der ihm da entgegensteht, aus Aschdod. Gaza ist bis unsere heutige Zeit ein Riesenproblem für Israel geblieben. Das können wir heute in jeder Nachrichtensendung hören oder sehen. Das können wir in jeder aktuellen Zeitung lesen. Und auch Gat hat sich entwickelt. Das, was damals so klein und nichtig war und nicht beachtet wurde, das hat sich viele Jahre später zu einem Riesenproblem für das Volk Israel entwickelt. Goliath kam aus Gat. Ein vermeidbares Problem. Ein Problem, das nur deshalb entstanden ist, weil damals nicht vollständig nach Gottes Anweisung gehandelt wurde. Gott hatte gesagt, nehmt das ganze Land ein. Ich will euch alles geben, das ganze Land. Wenn es um das Reich Gottes geht, müssen wir sehr genau sein. Auch wenn es um unser persönliches Leben geht, sollten wir sehr genau sein. Es gibt Bereiche, die erscheinen uns vielleicht minderwertig oder unbedeutend oder nicht so wichtig, um sich darum zu kümmern. Manchmal denken wir vielleicht, das regelt sich schon irgendwie von selbst, es besteht da keine große Gefahr. Und dann ist doch die Gefahr da, dass man ein paar Kleinigkeiten, kleine Örtchen übersieht, ein paar unbereinigte Kleinigkeiten aus der Vergangenheit vielleicht, die den Segen und die Kraft Gottes in unserem Leben rauben können oder einschränken können. Gott nimmt es sehr genau mit dem Gehorsam. Das hört man heute nicht mehr so gern, aber es ist so. Mose hat das verheißene Land nicht mehr einnehmen können, weil er einmal ungehorsam war. Er hat das nur gesehen. Der König Saul, von dem hier die Rede ist, wurde verworfen, weil er einmal ungehorsam war. Gott nimmt das sehr genau. Damals, zu Zeiten des Josua, da wäre der Sieg auch über diese drei Orte mit einem Handstreich erledigt gewesen, praktisch in einem Abwasch mit erledigt. Das hätte kaum mehr Mühe gekostet. Aber, und das wissen wir sicherlich alle aus unserem eigenen Leben, Probleme haben die Angewohnheit zu wachsen. Und nicht jedes Wachstum ist segensreich. Unkraut wächst auch. Und es hat sehr zum Leidwesen aller Hobbygärtner die Tendenz, besser und schneller zu wachsen und zu blühen als das, was man eigentlich haben will. Jetzt stehen sich in dieser Geschichte also die beiden Parteien gegenüber. Die Philister auf der einen Seite, Israel auf der anderen Seite, dazwischen ein Tal. Und die Taktik, die der Goliath angewandt hat, das war eine absolut teuflische Taktik. Das war nämlich eine Zermürbungstaktik. Wir lesen in den Versen 8 und 9, dass er 40 Tage lang morgens und abends Demütigung und Verhöhnung des Volkes Gottes durchgeführt hat, Zermürbungstaktik. Der ist immer wieder aufgetreten und hat gesagt, ihr schafft das doch eh nicht, was wollt ihr denn gegen mich ausrichten? Morgens und abends 40 Tage lang, das sind fast 6 Wochen. Müde machen, mutlos machen, das ist das, worauf sich der Widersacher Gottes gut versteht. Immer wieder in dieselbe Wunde, immer wieder dasselbe und immer wieder dasselbe. Und das Volk Gottes musste diese Demütigungen über sich ergehen lassen, jeden Tag und immer wieder, 40 Tage lang, morgens und abends die Frage, was macht ihr hier eigentlich, wozu seid ihr eigentlich da? Ihr wisst doch, dass alles umsonst ist, ihr wisst doch, dass ihr gegen mich nichts ausrichten könnt. Hier bin ich, Goliath von Gat, und ich sage euch jeden Morgen und ich sage euch jeden Abend, ihr werdet es nicht schaffen, ihr werdet mich nicht besiegen. Schaut mich doch an. Ich bin größer. Ich bin stärker. Ihr habt keine Chance. Und das Volk Gottes kommt treu und brav jeden Morgen und jeden Abend an diesen Kampfplatz und schaut sich den Gegner an und hört sich die Schmähungen an. Und der Goliath wird immer größer und größer, je länger sie da hinschauen, und sie werden immer mutloser und kraftloser und das Problem wächst und wächst. Kennst du das aus deinem Leben? Rede ich von Goliath oder rede ich von heute? Und was war mit dem Volk Gottes? Im Vers 11 haben wir dann gelesen, als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörte, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Ja, das ist doch klar. Und Gott? Gott führt sie an ihre Grenzen. Es kommt kein Engel vom Himmel. Es kommt auch kein Prophet und zeigt einen Ausweg auf. Es geschieht kein Wunder. Keinerlei Eingreifen auf wundersame Weise. Jeden Morgen und jeden Abend der gleiche Auftritt des Feindes und kein Ausweg. Entsetzen und Furcht. Und damit hatte der Feind etwas ganz Außergewöhnliches geschafft. Das Volk Gottes war niedergeschlagen ohne Kampf. Kann es denn sowas geben? Offensichtlich. Die waren fertig, ohne wirklich verloren zu haben. Kommt dir das vielleicht aus deinem Leben auch bekannt vor? Eine ganz üble Situation. Sinnwechsel in Gottes Wort. Auch in dem gleichen Kapitel. Ein friedliches, idyllisches Heimatdorf, weit weg von allem Kriegsgeschehen. Wir werfen einen Blick in das Vaterhaus des David und erfahren, dass sein Vater Isai 8 Söhne hatte und schon zu alt war, um selbst in den Kampf zu gehen. Aber die 3 ältesten Söhne, die waren mit in den Krieg gezogen. Und David, der Jüngste, der ist zu Hause, der liegt in der Sonne, schaut sich die Schmetterlinge an, hütet die Schafe und hat vielleicht einen fröhlichen Psalm auf seinen Lippen. Und der Vater sagt zu ihm, hör mal, mein Sohn, schau doch mal nach, wie es deinen Brüdern geht. Man weiß ja nie, so ein Krieg, der kann ja auch übel ausgehen. Radio und Fernsehen gab es nicht, Mobiltelefone auch nicht. Eine SMS konnte nicht mal schnell versandt werden. Hallo, mir geht's gut. Also keiner wusste so richtig, was da los ist. Also sagt der Vater, geh und sieh mal nach, ob es ihnen gut geht. Nimm ein paar Tüten Chips mit. Geröstete Körner steht in der Bibel. Das ist ja sowas Ähnliches. Ein paar Brote und ein bisschen Käse. Und dann geh mal nachsehen, was da los ist. Und der David geht los. Und jetzt wird es interessant. Als er dann näher kommt, hört er Kampfgeschrei. So steht es in der Bibel. Und er freut sich und denkt, das ist ja großartig. Da ist ja richtig was los. Gott ist mit uns. Der Feind wird besiegt. Das ist ja herrlich. Ich komme wahrscheinlich gerade zum richtigen Zeitpunkt, um den Sieg noch mitzuerleben. Gerade richtig zur Siegesfeier. Und David sagt sich, da kann ich ja nicht fehlen und lässt seine ganzen Mitbringsel, die Chips und Brot und Käse und alles, was er so in der Tasche hat, bei irgendeinem Wächter und sagt, pass mal eben drauf auf, ich komme gleich wieder. Und er rennt los an die Front, um das Kampfgeschehen mitzubekommen, den Sieg mitzuerleben, das Eingreifen Gottes, das Reich Gottes, die Herrlichkeit Gottes, das, was Gott durch sein Volk tut. Und David rennt los Richtung Kampfgeschrei und hat wahrscheinlich nur eine Sorge, hoffentlich komme ich nicht zu spät, um das noch mitzukriegen. Als er dann ankommt, ist die Situation, die er vorfindet, doch sehr ernüchternd. Er sieht sein Volk nämlich etwas tun, was gar nicht der Realität entspricht. Die tun nur so, als würden sie kämpfen. Die tun so, als würden sie Gottes Auftrag erfüllen. Die wissen genau, wie sich das aus der Ferne anhören muss, damit es echt klingt. Kriegsgeschrei machen die. Die wissen, wie das geht, wie das funktioniert. Das hört sich richtig echt an. Aber als David näher kommt, muss er erkennen, die stehen da alle und schreien, aber es tut sich nichts. Da kämpft keiner. Wenn wir das einmal heute auf Gemeinde Jesu beziehen, wir können uns auch mit Kampfgeschrei beschäftigen, viel Lärm machen und können so tun, als würden wir kämpfen. Wir können ein Kampfgeschrei machen, alles ganz wunderbar und dennoch nicht tun, was der Herr Jesus von uns möchte, von seinem Volk, von seiner Gemeinde. Er möchte nämlich eigentlich, dass wir vorwärts gehen, dass wir Land einnehmen, dass wir den Feind besiegen, dass wir Gottes Sieg proklamieren, das Reich Gottes bauen, das Kreuz hochhalten, das Evangelium weitersagen. Das, Was wir eigentlich tun sollten, das tun wir oft nicht und machen stattdessen viel Lärm um nichts. Und aus der Ferne hört sich das auch gut an und es sieht aus, als würde alles passen. Und der David ist schwer beeindruckt, als er noch unterwegs ist von dem, was er schon aus der Ferne hört, als er noch weit weg ist. Aber eigentlich tut das Volk Gottes nicht das, was es tun sollte. Möge Gott uns heute als Gemeinden in unserer Zeit davor bewahren, dass wir großes Kampfgeschrei machen und dass wir so tun, als ob alles in Ordnung wäre und dass es so aussieht, als ob alles in Ordnung wäre. Aber eigentlich tun wir nicht, was wir tun sollten, nämlich Gottes Reich bauen, unsere Grenzen überwinden, vorwärts gehen, Land einnehmen, den Feind überwinden. So, dass seine Kinder offenbar werden als Reich Gottes und nicht als irgendeine nette Kirche, die überall Anerkennung findet und die vielleicht gut angesehen ist. Das ist eine große Gefahr in unserer heutigen Zeit. David kommt näher und sieht oberflächlich, alles in Ordnung. Man darf nur nicht genau hinschauen. Nur von Ferne erscheint alles richtig. Das Reich Gottes bauen ist eine große Herausforderung, auch in unserer Zeit. Und die Gemeinde Jesu steht vor großen Herausforderungen. Und oftmals kommen wir an unsere Grenzen. Aber genauso groß wie der Goliath, genauso groß wie das Problem, genauso groß ist am Ende auch der Sieg. Und je größer die Goliaths in unserem Leben, desto größer der Sieg. Zwerge zu besiegen, das wäre ja nichts Besonderes. Als David den Auftritt des Goliath miterleben muss, ist er entsetzt und sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da ist einer, der die Schlachtreihen Gottes verhöhnt, der Gott verhöhnt und keiner ist da, der irgendetwas dagegen unternimmt. Und David interessiert sich zunächst einmal für die Belohnung. Das ist etwas, das müssten wir vielleicht noch lernen. Das kommt ja bei uns eigentlich ganz schlecht an. Das ist doch keine geistliche Haltung. David fragt, was wird denn dem werden, der jetzt hier eingreift und sich dem Goliath entgegenstellt? Und man sagt ihm, dass es da schon eine große Belohnung gibt. Wer den Goliath zur Strecke bringt, der wird sehr reich werden, der kriegt die Tochter des Königs und seines Vaters Haus wird befreit von allen Abgaben und Steuern. Das ist doch was, ne? Das war ja was. Allein die Tochter des Königs mit dem Erbe und was da alles so dann dranhängt. Also, der David interessiert sich zunächst einmal für die Belohnung. Das ist ja interessant. Und er ist damit auch in guter Gesellschaft. Denn auch von Mose wird uns berichtet in Hebräer 11, Vers 26. Mose aber sah auf die Belohnung. Der hat das nicht nur so gemacht, sondern der wusste auch, das ist nicht so ganz umsonst. Da kriege ich auch was für. Menschen, die für Gott etwas bewirkt haben, schauten auch auf die Belohnung. Daran dürfen auch wir ruhig einmal denken, wenn wir unserem Gott dienen. Auch die Jünger Jesu hatten diesbezüglich Klärungsbedarf und wandten sich einmal an Jesus und fragten ihn, Herr, wir haben alles verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Was haben wir eigentlich davon? Was wird uns dafür? Und Jesus hat nicht gesagt, ihr spinnt wohl, überhaupt so eine Frage zu stellen. Das ist ja unverschämt. Nein, Jesus hat ihnen ganz klar gesagt, worin die Belohnung besteht. Er hat gesagt, wer mir nachfolgt und irgendetwas hier auf dieser Erde für mich aufgibt, der erhält das hundertfältig schon hier erstattet und das ewige Leben. Das ist die Belohnung. Vielleicht täte es uns manchmal gut, von so einer überfrommen Haltung etwas abzugehen und auch mal auf die Belohnung zu schauen. Das ist nämlich überaus motivierend. Schau ruhig einmal auf die Belohnung. Wir sind dabei in guter Gesellschaft. Da ist Mose, da ist David, da sind die Jünger Jesu. Da könnten wir uns doch mühelos einreihen. Das ist doch keine schlechte Gesellschaft. David geht zum König Saul und sagt ihm, also ich habe jetzt gerade gehört, was hier los ist. Der Goliath sucht einen Gegner. Hier bin ich. Und der Saul mustert ihn so von oben bis unten und guckt ihn an, ein Jüngling, und sagt zu ihm, du Wicht? Ja, sagt David, ich. Das ist völlig ausgeschlossen, sagt der König Saul. Der ist über 3 Meter hoch und du vielleicht, was weiß ich, 1,70. Das ist völlig ausgeschlossen. Das kann ja nicht gehen. Außerdem, der Goliath, das ist ein erfahrener Kriegsmann von seiner Jugend auf und du hast Schäfchen gestreichelt bisher. Das geht nicht, das kann gar nicht gehen. Völlig ausgeschlossen. Ja, Moment mal, sagt David, so mit dem Schäfchen streicheln, so ganz ohne war das ja auch nicht. Da gab es schon ein paar Umstände in meinem Leben, die hatten es in sich. Und dann erzählt David, was ein Hirte tut. Er erzählt dem König, da gab es Bären und Löwen, die der Herde an den Kragen wollten. Aber in der Kraft Gottes konnte er die Gefahr von der Herde abwenden, sodass keines verloren ging. David berichtet dem König, dass er den Angreifern sogar nachlief, die Beute entriss und Bären und Löwen besiegt hatte. Also, ich weiß ja nicht, wie du in einer solchen Situation reagieren würdest. Ich jedenfalls wäre hochzufrieden gewesen, wenn sich Bären und Löwen nach einem inständigen Gebet verziehen würden, aber denen auch noch nachlaufen. Da gehört schon richtig was dazu. David hatte weitergedacht und der hatte sich gesagt, das geht nicht, die kann ich ja nicht einfach so ziehen lassen, die kommen ja irgendwann wieder. Und dann habe ich das Problem wieder. Also ist er den Angreifern nachgelaufen und hat sie besiegt. Welch eine geistliche Grundhaltung. Ist es nicht großartig, wenn Menschen im Reich Gottes verstehen, worauf es ankommt? Nicht, dass Feinde, die Löwen und die Bären unseres Lebens uns nachlaufen, der Herde nachlaufen und damit eine Gefahr für die Gemeinde sind, sondern dass der Hirte und die, die im Reich Gottes arbeiten, eine Gefahr für die Angreifer werden. So sollte es sein. Und das ist das, was Gott will, wenn es um Gemeinde Jesu geht. Und das hatte David begriffen. Er war den Feinden nachgelaufen und er hatte sie besiegt. Letztlich ist der König Saul bereit, den David gegen Goliath antreten zu lassen, aber er sagt zu ihm, du musst wenigstens meine Rüstung anlegen, nicht in deinen Hirtenkleidern, das geht nun gar nicht. Ja, und jetzt kommt das nächste große Problem. Der Saul ist zwar kein Riese, aber aus 1. Samuel Kapitel 9 wissen wir, dass er immerhin einen ganzen Kopf größer ist als alles andere Volk. Kannst du dir vorstellen, wie der David ausgesehen hat mit der Rüstung des Saul? Alles 3-4 Nummern zu groß? Das ging nicht. Die Rüstung des Saul, der einen Kopf größer war, für den David, ein Jüngling, das passte alles irgendwie nicht. Und der David versucht damit zu gehen und das gestaltet sich alles recht schwierig und er sagt zu dem König, das geht nicht, das ist nicht das Richtige. Ich kann damit nicht laufen. Ja, das ist doch klar. Und das ist doch auch ein ganz großartiges Bild dafür, dass wir oft glauben, was bei dem anderen geklappt hat, das muss doch auch in meinem Leben gehen. Die Rüstung war ja gut. Und in der Rüstung wurden auch schon viele Siege errungen. Und die hat auch gepasst und war auch das Richtige für den Saul, aber eben nur und nicht für David. Wer versucht, in die Rüstung eines anderen zu steigen, der kann nicht laufen, geschweige denn kämpfen. Das ist etwas ganz Wesentliches, auch im Reiche Gottes. Manche lesen vielleicht viele schlaue Bücher und lassen sich von Biografien anderer leiten und sind begeistert von dem Wirken anderer Frauen und Männer des Reiches Gottes und glauben, was die können, das muss doch bei mir auch irgendwie gehen. Aber das geht nicht. Der Herr hat einen Plan für dich persönlich und er hat eine Ausrüstung für dich persönlich und er hat einen Weg für dich. Und den zu finden und den zu gehen, das wird segensreich sein. Wir können nicht die Rüstung anderer anziehen, die irgendwo und irgendwann einmal gepasst hat und funktioniert hat. David hat das ausprobiert, aber es ging nicht. Er konnte damit nicht laufen. David stellt also die Rüstung beiseite und zieht los in seinen alten Klamotten, die er so gewohnt war. Ne? Der nimmt seinen Stab und seine Hirtentasche und seine Schleuder. Das ist seine Ausrüstung. Das ist das, womit er vertraut war. Und er geht an den Fluss und sucht sich 5 Steine. Und er weiß genau, was er braucht. Er sucht 5 glatte Steine, wovon 4 eigentlich schon zu viel waren. Warum glatte Steine? Wie werden denn Steine glatt im Fluss? Das sind doch interessante Fragen. Und warum 5 Steine, wenn er nur einen braucht? Denn es war doch klar, was passieren würde, wenn er beim ersten Mal nicht treffen würde. Eine zweite Chance würde es nicht geben. 5 Steine deswegen, weil sie zusammengehören. Die sind zusammen glatt geworden. Ein Stein allein im Fluss kann nie glatt werden. Und die Steine müssen auch das richtige Gewicht haben. Nicht zu leicht, dass sie von jeder Strömung des Wassers hin und her transportiert werden können. Der Stein, der zu leicht ist, der sich vom Wasser immer zu hin und her bewegen lässt, mal vorwärts, mal rückwärts, mal hierhin, mal dahin, der Dinge leicht nimmt, vielleicht manchmal zu leicht, der kann nicht glatt und rund werden. und die richtige Form bekommen für das Reich Gottes. Auch ein Bild für uns heute. Der Herr Jesus möchte, dass wir nicht zu leicht werden oder leichtsinnig sind oder leichtfertig mit seiner Gnade umgehen oder uns von jedem Wind der Lehre hin und her bewegen lassen und keine Standfestigkeit haben. Andere Steine sind zu dick und zu schwer, die bewegen sich überhaupt nicht. Die liegen da nur, sind zu schwerfällig, liegen zwar im Wasser, gehören dazu, aber es bewegt sich nichts. Der Fluss geht über diese Steine hinweg und die rühren sich kein bisschen, keinerlei Bewegung. Was aber die Steine glatt und rund macht, das ist eine gewisse Standfestigkeit an der Stelle, nämlich wo auch die anderen Steine sind. Und eine gewisse Beweglichkeit, die die Strömung des Wassers mitmacht. Und wenn das Wasser kommt, dann gerät diese ganze Gemeinde, die da in Form von 5 Steinen liegt, in Bewegung. Sie schlagen und reiben aneinander. Und mit der Zeit verschwinden immer mehr Ecken und Kanten. Und die Steine werden glatt und rund über viele Jahre, Jahrzehnte. Das tut Gott, um uns beziehungsfähig zu machen. Manchmal tut das auch weh. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Jedes Mal, wenn das Wasserbad des Wortes Gottes uns bewegt, dann ist Gott wirksam in unserem Leben und macht uns fähig zu dem Dienst, für den er uns vorgesehen hat. Das kostet manche Ecke und Kante. Das ist auch manchmal recht unangenehm. Aber wir werden rund und glatt im Wasser und wir passen immer besser zueinander und werden gebrauchsfähig für Gott. Deshalb gehören diese 5 Steine zusammen und kämpfen zusammen, auch wenn jetzt nur einer wirklich gebraucht wird. Die Hand Davids geht also in das Wasser und er fühlt, wen kann ich jetzt gebrauchen? Und er sucht 5 Steine heraus, die zueinander passen. Aber warum müssen diese Steine eigentlich glatt sein? Weil sie auf dem Wege zum Ziel nicht die Richtung verändern dürfen. Eckige oder irgendwie bizarre geformte Steine verlieren auf dem Wege leicht die Richtung. Die kommen nicht ans Ziel. Glatte Steine dagegen, mit einem ordentlichen hohen CW-Wert, verlieren wenig Energie unterwegs. Die erreichen das Ziel. Und jetzt schließlich kommt der Moment, wo Gott wirkt. Da stehen sich die beiden gegenüber, David und Goliath. Der eine höhnt und lacht und spottet, wie es sein Wesen ist. Und David sagt, du kommst mit dem zu mir, was du kennst und in dem du lebst. Und ich komme zu dir in dem, was ich kenne und in dem ich lebe. Und weil der David gewohnt ist, mit Bären und Löwen zu kämpfen und denen sogar nachzulaufen, deswegen läuft er auch hier auf den Philister zu, er läuft dem Goliath entgegen. Nun kann man große Probleme ja von 2 Seiten sehen. Der David könnte sagen, Goliath ist so groß, zu groß, den kann ich nicht überwinden. Man kann es aber auch andersherum sehen. Der Goliath ist so groß, den kann ich gar nicht verfehlen. Der bietet ja eine riesen Angriffsfläche mit seinem großen, dicken Schädel. Hätte der nur so ein kleines Köpfchen, wäre das ja viel komplizierter. Aber da steht der Feind, groß und mächtig, über 3 Meter hoch. Danke, Herr. Endlich einmal ein Ziel, das man gar nicht verfehlen kann. Das ist ja einfach. Und David läuft auf den Goliath zu und greift in seine Tasche und nimmt einen Stein heraus und schleudert den Stein und trifft den Philister in die Stirn und der Feind ist besiegt. So leicht geht das. Dann geschieht etwas ganz Großartiges, nämlich Erweckung und Motivation im Volke Gottes. Plötzlich kommen die anderen auch dahinter, dass Gott ja viel größer ist als alle Probleme. Und dass man in der Kraft Gottes seine Grenzen überwinden kann. Diese Erfahrung springt über. Das, was David getan hat, das hat ungeheure Auswirkungen in der ganzen Streitmacht des Volkes Gottes. Gott wollte, dass die Schlachtreihen Israels nicht verhöhnt werden, damit auf der Erde offenbar wird, dass Israel sein Volk ist. Damit die Erde erfährt, dass Gott König ist, dass das Reich Gottes gebaut wird. Nicht irgendeine Kirche, nicht irgendeine Gemeinschaft, sondern Reich Gottes, das erkennbar ist für diese Welt. Und dass sein Volk merkt, dass der Sieg und dass der Kampf Gottes ist, dass er für sie streitet und dass der Sieg dann eigentlich schon errungen ist. Wir dürfen und wir sollen uns Gott zur Verfügung stellen. Und wir dürfen auch ruhig mal auf die Belohnung schauen. Das ist biblisch. Überwinden wir da ruhig einmal unsere Scheu und unseren edlen und selbstlosen Charakter und schauen wir einmal auf die Belohnung. Paulus hat das auch getan. An Timotheus schreibt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Und jetzt guckt er auch auf die Belohnung. Hinfort, schreibt er weiter, liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Also der wusste auch, das ist nicht umsonst. Es ist nicht umsonst, was du hier für Gott tust. Gott hat für seine Kinder eine Riesenbelohnung. Den größten Teil der Belohnung werden wir nicht hier auf dieser Erde haben, sondern später in der Ewigkeit. Und das ist auch völlig in Ordnung, denn dort werden wir wesentlich mehr Zeit verbringen als hier, selbst wenn wir hier uralt werden. Wir dürfen uns auf diese Zukunft freuen. Und Jesus hat versprochen, wenn ich wiederkomme, dann kommt mein Lohn mit mir. Bitten wir Gott um seine Kraft, mit der Siege errungen werden können. Wenn wir an unsere Grenzen kommen, dann sind wir oft versucht, auf unsere Erfahrung zu bauen, auf das, was wir wissen, auf das, was wir können, auf das, was wir vielleicht schon einmal erlebt haben. Aber wenn wir im Reich Gottes Grenzen überschreiten, dann helfen unsere Erfahrung und unser Können und das alles, was wir so von uns aus machen können, überhaupt nicht weiter. Dann müssen wir uns auf den Herrn Jesus Christus, auf sein Wort, auf seine Führung und seine Leitung verlassen. Und wenn wir das tun, dann wird nichts und niemand die Gemeinde Jesu aufhalten können. Vielleicht schon in der nächsten Woche im ganz normalen Alltag werden ein paar Goliaths auf dich warten. Und wenn du dann an deine Grenzen kommst, dann denk daran, Gott ist auf deiner Seite. Und je größer das Problem, umso größer die Angriffsfläche, umso leichter ist es eigentlich zu besiegen. Gott hat versprochen, uns nicht zu verlassen und nicht zu versäumen, wenn wir ihm vertrauen. Amen.